Als wir das Zimmer betraten, sahen wir, dass sich die Bernarda entgegen Barthelots Befehlen nun doch neben Fermin ins Bett gelegt hatte, wo der Schrecken, der Brandy und die Erschöpfung sie endlich hatten einschlafen lassen. Eingepackt in Binden, Verbände und Schlingen hielt Fermin sie sanft in den Armen und streichelte ihr übers Haar. »Wie geht es Ihnen, Fermin?« fragte ich.
20 Jahre jünger. Ich habe schon schlimmere Prügel weggesteckt. Dieser Fumero kann ja nicht mal eine Briefmarke aufkleben.«
»Dann hat Ihnen also dieser Inspektor Fumero ein neues Gesicht verpasst?« sagte Brathelo.
»Sie beide bewegen sich ja in gehobenen Kreisen.«
»So weit war ich mit meiner Geschichte noch gar nicht gekommen«, sagte ich. Fermin warf mir einen alarmierten Blick zu.
»Kein Grund zur Beunruhigung, Fermin. Daniel ist dabei, mir diesen Schwank zu schildern, in dem sie beide stecken. Ich muss gestehen, die Sache ist hochinteressant. Los, sagen Sie Daniel schon, er soll mir den Rest erzählen. Drei Köpfe denken besser als zwei. Vor allem, wenn der dritte mir gehört.«
Es sah aus, als zuckte Fermin zwischen Verbänden und Schlingen die Schultern.
»Ich habe nichts dagegen. Entscheiden Sie, Daniel.«
Da ich mich damit abgefunden hatte, Don Gustavo an Bord zu haben, setzte ich meine Erzählung fort bis zu dem Punkt, an dem uns Fumero und seine Leute in der Calle Montcada erwischt hatten, ein paar Stunden zuvor. Als ich fertig war, stand Barthelo auf und ging grübelnd im Zimmer auf und ab.
»Mehreres fällt mir auf«, sagte der Buchhändler schließlich. »Ganz offensichtlich steckt Inspektor Fumero bis über beide Ohren in der Sache drin, wenn ich auch nicht weiß, wie und warum. Auf der einen Seite gibt es da diese Frau.«
»Nuria Montfort.«
»Richtig. Dann gibt es den Aspekt von Julian Carracs Rückkehr nach Barcelona und seiner Ermordung mitten auf der Straße, nach einem Monat, in dem niemand etwas von ihm weiß. Aber es gibt noch etwas, was mir sehr merkwürdig erscheint, mehr noch als alles andere. Dass Carracs Vater sich weigerte, Carracs Leiche zu identifizieren, mit der Begründung, er habe keinen Sohn. Sehr merkwürdig. Wieder natürlich. Kein Vater auf der Welt tut so etwas. Auch wenn sie sich nicht gut vertrugen, sobald der Tod im Spiel ist, erwacht bei allen die Gefühlsduselei.«
»Es gibt immer Ausnahmen«, warf ich ein. »Nach dem, was wir wissen, war Signor Fortuny ein wenig eigen.«
»Alles, was wir über ihn wissen, stammt aus dritter Hand«, sagte Barthelo. »Das Einzige, was bei alledem wirklich klar ist, ist, dass sie meine logistische und wahrscheinlich auch finanzielle Hilfe brauchen, wenn sie dieses Durcheinander lösen wollen, bevor ihnen Inspektor Fumero eine Suite in der San Sebastian-Strafanstalt reserviert. Mein Plan ist folgender. Sobald Fermin wieder auf dem Damm ist, stattest du, Daniel, Signora Nuria Montfort wie zufällig einen Besuch ab und legst die Karten auf den Tisch. Du gibst ihr zu verstehen, dass du weißt, dass sie dich angelogen hat und etwas vor dir verbirgt. Viel oder wenig, das werden wir ja dann sehen.«
»Wozu?« fragte ich.
»Um zu sehen, wie sie reagiert. Natürlich wird sie dir nichts sagen oder sie wird dich erneut belügen. Entscheidend ist, die Banderia hineinzustoßen, um sie zu reizen, wenn ich einen Vergleich aus dem Stierkampf brauchen darf. Nun treten sie auf den Plan, Fermin. Sie beziehen diskret Posten, um die Verdächtige zu überwachen und warten, bis sie anbeißt. Und sobald sie das tut, folgen sie ihr.«
»Sie nehmen also an, sie wird irgendwo hingehen?«
wandte ich ein. »Sie wird. Früher oder später. Und irgendetwas sagt mir, dass es eher früher als später sein wird. Das ist die Grundlage der weiblichen Psychologie.«
»Und was gedenken Sie inzwischen zu tun, Dr. Freud?« fragte ich.
»Das ist allein meine Sache. Und zu gegebener Zeit wirst du es erfahren und wirst mir dankbar dafür sein.«
Ich suchte Hilfe in Fermins Blick, doch er war bei Barthelos letzten Sätzen mit der Bernarda im Arm eingeschlafen. Sein Kopf war nach links gefallen und aus einem seligen Lächeln rann ihm der Speichel auf die Brust. Die Bernarda gab tiefe, hohle Schnarcher von sich.
»Hoffentlich ist er gut für Sie«, murmelte Barthelo.
»Fermin ist ein großartiger Kerl«, beteuerte ich.
»Muss er wohl. Mit seinem hübschen Gesicht allein wird er sie kaum erobert haben.«
»Kommen Sie. Gehen wir.« Fast den ganzen Vormittag gab ich mich im Hinterraum der Buchhandlung meinen Wachträumen hin und beschwor Bilder von Bea herauf. »Daniel? Du bist geistesabwesend. Mach dir etwas Sorgen?« »Ist es wegen Fermin?« fragte mein Vater. Beschämt nickte ich. Erst vor wenigen Stunden hatte mein bester Freund mehrere Rippen eingebüßt, um meine Haut zu retten, und meine Gedanken kreisten ausschließlich um ein Mädchen.
»Wenn man vom Teufel spricht!«
Ich schaute auf, und da war er. Fermin Romero de Torres, wie er leibte und lebte. In seinem besten Anzug, eine frische Nelke im Knopfloch, trat er strahlend zur Tür herein.
»Was machen Sie denn hier, Sie Unglücklicher? Sollten Sie nicht das Bett hüten?«
»Das hütet sich von allein. Ich bin ein Mann der Tat. Und wenn ich nicht hier bin, verkaufen Sie beide keinen müden Katechismus.«
Fermins Blick zeigte, dass ihm zwar die Knochen bis in die Seele hinein wehtaten, dass ihn aber die Aussicht, allein in seinem Pensionszimmer zu liegen, noch viel mehr schmerzte. Kurzerhand schlüpfte er in seinen blauen Kittel und richtete sich mit einem Lappen und einer Flasche Alkohol hinter dem Ladentisch ein, um Einbanddeckel und Rücken der 15 an diesem Vormittag eingetroffenen antiquarischen Exemplare eines gesuchten Titels auf Hochglanz zu bringen. Ab und zu warf er flüchtige Blicke auf mich und blinzelte mir zu.
»Ihre Ohren sind ja rot wie Pfefferschoten von der Geilheit, die Sie beherrscht, Daniel. Wann treffen Sie denn die junge Dame?«
»Scheren Sie sich zum Teufel!«
Es dämmerte bereits, als ich am Fuß der Avenida del Tibidabo aus dem U-Bahnhof trat. Zwischen blassen Nebelschwaden sah ich die blaue Straßenbahn davonfahren. Ich beschloss, nicht zu warten, bis sie zurückkam, und marschierte los. Nach kurzer Zeit erkannte ich die Nebelburg. Ich zog den Schlüssel, den mir Bea gegeben hatte, aus der Tasche und schloss das ins Gittertor eingefügte Türchen auf, hinterließ es aber so, dass Bea ohne Schwierigkeiten herein konnte.